Dieser Text, der sagt uns ja ganz deutlich, der Predigttext aus dem Römer 10, Verse 6, 8 bis 13, dass die Schrift sagt, wie man gerettet werden kann. Dass man glaubt an das, was Jesus Christus sagt. Und jetzt ist es natürlich entscheidend, dass das, was Jesus sagt, eben auch zuverlässig ist und dass das, was er gesagt hat, das ist, was wir heute auch haben, also überliefert haben. Der Apostel Petrus, der sagt ja im 2. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 16, denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan, indem wir nicht ausgeklügelten Fabeln folgten, sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Also wir haben in der Bibel Augenzeugen. Und die Bibel ist zu einem großen Teil einfach auch Geschichtsschreibung. Die Evangelien sind Geschichtsschreibung. Die Apostelgeschichte ist Geschichtsschreibung. Das Alte Testament ist in weiten Teilen Geschichtsschreibung. Und die Frage, die wir heute behandeln wollen, ist die Historizität der Schrift. Wir glauben und unser Glaube beruht auf Tatsachen. Und ich möchte euch heute einige Dinge mitgeben, die mich davon überzeugen, dass die Bibel nicht nur ein außergewöhnliches Buch ist, sondern dass Gott auf eine ganz besondere Art und Weise dafür gesorgt hat, wie dieses Buch, wie die Schrift, wie die einzelnen Inhalte zuverlässig bis zum heutigen Tag überliefert worden sind. Letztlich geht es um die Frage, ob das, was wir heute an Text haben, an Bibeltext haben, ob das der Bibeltext ist, den letzten Endes auch Jesus Christus anerkannt hat als Wort Gottes. Davon hängt es ab, ob unser Glaube auf einer Tatsache beruht oder einfach nur auch Einbildung ist. Es gibt eine interessante Website, bibeltext.com. Bibeltext.com, da könnt ihr den interlinearen Text im Hebräisch und in Griechisch nachlesen. Das heißt, der Text, wie er uns durch die alten Schriften überliefert ist. Und aus diesem Urtext, der zur Verfügung steht, der da ist, aus dem werden dann bestimmte Übersetzungen angefertigt. Ja, die Luther-Übersetzung, die Gute Nachricht, die Neue Genfer, die Schlachter, die Einheitsübersetzung und so weiter. Ja? Aber der Text, der da ist, ist der Urtext, der steht uns tatsächlich zur Verfügung. Und nun ist es bemerkenswert, wenn man über die Historizität nachdenkt und mal anschaut, wie viele Manuskripte sind eigentlich überliefert. Da möchte ich euch ein paar Zahlen geben. Über Cäsars Krieg, dem gallischen Krieg, da haben wir 10 Manuskripte erhalten. Keiner würde in Frage stellen, dass es diesen Krieg gegeben hat, was da passiert ist, dass Cäsar gelebt hat, wie er gelebt hat, was er gemacht hat und so weiter. Und das beruht auf 10 Manuskripten. Die römische Geschichte des Livius ist mit 20 Manuskripten überliefert. Die Geschichte des Tacitus, 4. Die Annalen des Tacitus, 10. Die Geschichte des Herodot genauso. Und dann ist eine große Lücke bis zur Ilias von Homer. Die ist überliefert mit 643 Manuskripten. Und jetzt kommt die Bibel. Übers Neue Testament etwa 13.000. Wenn man das Alte Testament noch dazu nimmt, etwa 28.000. Dann gibt es 36.289 Zitate. Justin, der Märtyrer, 330. Irenäus, 1.819. Origenes, 17.922. Das einfach nur mal als Zahlen, wenn wir die Historizität der Bibel ablehnen, dann müssen wir so konsequent sein, dass wir alles, was es aus der Geschichtsschreibung, aus der Antike gibt, auch ablehnen. Das wäre die Konsequenz. Und jetzt ist die Frage, wie kam das, dass die Bibel so lange Zeit überdauert hat? Wir haben ein erstes Zeitalter, das ist zwischen 100 und 500 nach Christus, das waren die Talmudisten. Und die Talmudisten haben die Schriften, die es damals gab, abgeschrieben. Es gab damals keine Kopierer, sondern es gab Leute, die eben Abschriften gemacht haben von den Schriftrollen, die es gab. Und diese Abschriften, die waren in deren Augen sogar wertvoller als das Original, wenn man so sagen kann, weil das damals nicht allzu lange auch gehalten hat. Also eine Abschrift war auch dem Verfall unterworfen. Ja? Und so haben diese Abschriften einen sehr, sehr hohen Wert, eine sehr hohe Bedeutung gehabt. Aber es war wichtig, dass die Abschriften eben exakte Kopien waren. Und die Talmudisten, die haben sich da einiges einfallen lassen, um exakt zu sein. Ich möchte euch einige Schlagworte geben, um uns vor Augen zu stellen, welche Mühe die sich gegeben haben. Also eine Synagogenrolle, die musste auf Häuten von reinen Tieren geschrieben werden. Und diese Häute wurden also eigens für den Synagogengebrauch von einem Juden vorbereitet. Diese Häute, die mussten mit Sehnen von reinen Tieren zusammengeheftet werden. Jede Haut hatte dann eine bestimmte Anzahl von Spalten. Und diese Anzahl, die blieb durch den gesamten Kodex dann auch gleich. Die Länge einer Spalte durfte 48 Zeilen nicht unterschreiten oder 60 Zeilen nicht überschreiten. Eine Breite von 30 Buchstaben musste das haben. Dann musste die ganze Abschrift zunächst liniert werden. Wenn drei Wörter ohne Linie geschrieben wurden, war es wertlos. Die Tinte sollte schwarz sein, weder rot noch grün noch andersfarbig. Und nach einem ganz bestimmten Rezept musste die hergestellt werden. Dann musste die Vorlage eine authentische Kopie sein und von der durfte der Abschreibende absolut nicht im geringsten abweichen. Kein Wort, kein Buchstabe, kein Strich durfte aus dem Gedächtnis geschrieben werden, sondern der Schreiber musste es abschreiben, also den Kodex vor sich haben. Zwischen den Konsonanten musste ein bestimmter Platz gelassen werden, eine Fadenbreite. Zwischen den Abschnitten mussten 9 Konsonanten Platz gelassen werden. Zwischen den einzelnen Büchern 3 Zeilen. Das 5. Buch Mose musste mit einer Zeile abschließen. Außerdem musste dieser Kopierende in jüdischer Tracht eingekleidet sein. Der ganze Leib musste vorher musste gewaschen worden sein und er durfte den Namen Gottes nicht mit einem gerade in Tinte getauchten Schreibgerät anfangen. Und wenn ein König, während er schrieb, also sozusagen vorbeikam, dann durfte der König nicht beachtet werden. Also die haben sich da wirklich Mühe gegeben, dass das exakt ist, ja. Und dann schloss an dieses talmudistische Zeitalter das masoretische Zeitalter an, 500 bis 900 nach Christus. Und die Masoreten, die hatten ihr Hauptzentrum in Tiberias und die haben sich mit einiger Mathematik Mühe gegeben und waren sehr, sehr diszipliniert, mit großer Ehrfurcht. Die zählten, wie oft jeder Buchstabe des Alphabets in jedem Buch vorkommt. Dann haben sie den mittleren Buchstaben des Pentateuch, also der 5 Bücher Mose, und den mittleren Buchstaben der ganzen hebräischen Bibel nachgewiesen und stellten dann detaillierte Berechnungen auf. Also die haben praktisch durch bestimmte Mnemotechnik, also einer Technik, wo man sich gut Dinge merken kann, geprüft, ob das, was nachher abgeschrieben wurde, auch wirklich passt. Wenn der Buchstabe XY genau der war, dann war das sehr, sehr wahrscheinlich, dass man sich nicht vertan hatte. Also die haben auch mit großer Ehrfurcht und einem mathematischen System dafür Sorge getragen, dass die Abschrift dem entspricht, was sie abgeschrieben haben. Dann gibt es die Auferstehung von Jesus. Die Auferstehung ist eine geschichtliche Tatsache, ein Ereignis. Es gibt kein besser bezeugtes Ereignis in der Geschichte überhaupt als die Auferstehung. Und ich möchte euch dazu mal einen Text lesen, der uns da einen Einblick gibt, was da passiert ist. 1. Korinther 15, 3 bis 8. 15, 3 bis 8. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Also da steht zunächst einmal, er ist gestorben, er ist begraben, er ist auferstanden nach den Schriften. Also nach den Schriften. Das ist nicht einfach im luftleeren Raum passiert. Die Schriften haben davon geredet, jetzt ist es passiert. Und jetzt schaut, was da steht. Und dass er dem Kephas erschienen ist, dann den Zwölfen, danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal. 500. Von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben sind, einige aber entschlafen sind. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln, allen, zuletzt aber auch von allen gleichsam der unzeitigen Geburt erschien er auch mir. Jesus erscheint als Auferstandener verschiedensten Leuten, der Maria von Magdala, den Frauen, die vom Grab kommen, den Emmaus-Jüngern, den Aposteln, erst ohne Thomas, dann mit Thomas, den sieben Jüngern am See Tiberias, dann 500 Leuten auf einmal, dann dem Jakobus, dann den Elfen, dann bei der Himmelfahrt, dann dem Paulus, dann dem Stephanus, Johannes auf Patmos. Ein Ereignis ist dann wahr, oder geht man davon aus, dass es wahr ist, wenn es einfach zu viele Leute gibt. 500 Leute, das muss man sich mal überlegen, allein 500 auf einmal. Und davon, da heißt es, manche von denen, ja, also die meisten sogar, lebten da noch. Wenn das nicht wahr gewesen wäre, das wäre sofort aufgeflogen. Konfuzius Grab, also das Grab von Konfuzius, war belegt. Also da war was drin. Ist geschichtlich nachgewiesen. Buddhas Grab war belegt. Mohammeds Grab belegt. Jesu Grab leer. Die Bibel ist entstanden in einer Zeitspanne von 1400 Jahren. Das sind über 60 Generationen und mehr als 40 Verfasser. Also jetzt im ersten Moment sieht es aus, mehr als 40 Verfasser. Ich bin davon überzeugt, wir glauben, der Heilige Geist ist der Autor, der diese Menschen inspiriert hat. Aber diejenigen, die inspiriert worden waren mehr als 40 Leute, und zwar aus allen gesellschaftlichen Bereichen. Könige, Bauern, Philosophen, Fischer, Dichter, Staatsmänner, Gelehrte. Mose war ein politischer Führer, Petrus war ein Fischer, Amos ein Hirte, Josua militärischer Oberbefehlshaber, Nehemia ein Mundschenk, Daniel ein Ministerpräsident, Lukas ein Arzt, Salomo ein König, Matthäus ein Zollbeamter, Paulus war ein Rabbiner. Geschrieben an verschiedenen Orten, Mose in der Wüste, Jeremia in einem Kerker, also Gefängnis, Daniel an einem Berghang und in einem Palast, Paulus im Gefängnis, Lukas auf Reisen, Johannes auf der Insel Patmos, zu verschiedenen Zeiten, David in Kriegszeiten, Salomo in Friedenszeiten, in verschiedensten Gemütsverfassungen, einige schrieben auf der Höhe ihrer Freuden, andere in der Tiefe ihrer Sorgen und Verzweiflung. Auf drei Kontinenten, Afrika, Asien, Europa, in drei Sprachen, Hebräisch, Aramäisch, Griechisch. Und die Bibel behandelt hunderte verschiedener Themen, aber mit einem roten Faden, mit einer Kontinuität, die nicht machbar ist, über 1400 Jahren bei so vielen verschiedenen Leuten, wenn nicht ein Autor dahinter stehen würde, der Heilige Geist. Es geht die gesamte Schrift um das gleiche Thema, die Erlösung der Menschheit. Und nun ist die Frage, wie hat sich diese Zeit von Christus, also zur Zeit seines Lebens bis heute, wie hat sich diese Zeit gestaltet durch diese Abschriften? Die Talmudisten und die Masoreten haben sich größte Mühe gegeben. Und nun gab es im Jahr 1947 eine bahnbrechende Entdeckung, nämlich im Frühjahr von 1947, da ging ein beduinischer Hirtenjunge einer verirrten Ziege hinterher und der hat einen Stein in eine Felsspalte geworfen. Und zwar am Westufer des Toten Meeres, etwa 13 Kilometer südlich von Jericho. Und zu seiner Überraschung hörte er das Geräusch von zerbrechendem Tonkrug. Und dann ging er dahin und entdeckte auf dem Boden einer Höhle mehrere große Krüge, in denen Lederrollen waren, in Leinwand gewickelt. Und diese Krüge, die waren sorgfältig verschlossen und blieben 1900 Jahre lang in ausgezeichneter Verfassung, beziehungsweise deren Inhalt. Man hat sie wahrscheinlich 68 nach Christus dorthin gestellt. Und fünf der Rollen, die man da in dieser ersten Höhle gefunden hatte, die wurden vom Erzbischof des syrisch-orthodoxen Klosters in Jerusalem aufgekauft. Und dann stand noch ein Professor Sukenik von der Hebräischen Universität drei weitere dieser Rollen. Und es ist so, dass die ältesten Manuskripte, die man besaß, die waren 900 nach Christus. Und jetzt war die Frage, was kommt aus diesen Tonkrügen da raus? Und jetzt hatte man eine Jesaja-Rolle, von der man weiß, sie ist 125 vor Christus datiert. Und diese Jesaja-Rolle, dieses Manuskript, ist 1000 Jahre älter als die Rollen, die man bisher durch das talmudistische und masoretische Abschreibeverfahren hatte. Und jetzt hat man verglichen, wie ist diese Rolle gegenüber dem, was man durch die masoretischen und talmudistischen Überlieferungen bzw. Abschreibeverfahren hatte. Und diese Entdeckung, die war bahnbrechend, weil in Jesaja 53 gibt es 166 Worte. Von diesen 166 Worten waren nur 17 Buchstaben nicht klar. 10 dieser Buchstaben haben die Rechtschreibung betroffen, ohne Einfluss auf den Inhalt. 4 Buchstaben waren stilistische Veränderungen, wie zum Beispiel Konjunktionen, also diese Worte aber, denn, und, oder. Und die restlichen 3 Buchstaben, die ergaben das Wort Licht. Das wurde also in Jesaja 53, Vers 11 hinzugefügt. Aber dieses Wort Licht, wenn man das mal liest, das ändert den Sinn nicht. Also wir haben 3 Buchstaben, die letzten Endes ein Wort ergeben und ansonsten ist alles gleich. Wir können sagen, das, was wir haben, was wir heute haben, ist der Text, den Jesus Christus auch hatte, den er auch kannte. Wenn wir einen Brief schreiben und wir versuchen, den zu adressieren, dann brauchen wir so ein paar Merkmale, damit der ankommt und nicht woanders ankommt. Wir brauchen den Vornamen von einer Person, den Nachname, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, bei uns woanders heißt es vielleicht ein bisschen anders, Ort, Land, Geburtsdatum. Wenn du diese 8 Merkmale hast, dann kommt der Brief an. Also die Chance, dass du da eine andere Person erwischt, diese Chance ist ziemlich gering. Etwas, was jetzt über die Historizität der Schrift, also diese exakte Überlieferung in der Schrift drinnen steckt, ist etwas absolut Faszinierendes. Und das ist Prophetie. Dass Gott Prophetie verankert hat und durch Erfüllung der Prophetie, also durch Erfüllung der Prophetie in Christus, beweist, dass er der Messias ist. Ich möchte euch einige dieser Prophetien nenennen. Wir brauchen 8 Merkmale, damit man einen Mensch identifizieren kann. Über Jesus wird gesagt, von einer Jungfrau geboren. Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und sie wird seinen Namen Immanuel nennen. Jesaja 7,14. Ja? Matthäus 1, Vers 18. Mit dem Ursprung Christi verhielt es sich aber so, als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger, befunden vom Heiligen Geist. Prophetie, Erfüllung. Ich gehe nicht alle Prophetien durch, nur einfach einige schlagwortartig. Und in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. 1. Mose 22, 18. Matthäus 1, Vers 1. Buch des Ursprungs Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Er wird als der Sohn Abrahams bezeichnet, als der Nachkomme Abrahams. Er wird als der Sohn Gottes bezeichnet. Lasst mich die Anordnung des Herrn bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Und dann kommt eine Stimme aus dem Himmel, das war übrigens Psalm 2, Vers 7, dann kommt eine Stimme aus dem Himmel, Matthäus 3, Vers 17, die übernatürlich bezeugt und siehe, eine Stimme kommt aus den Himmeln, welche spricht, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und die Dämonen, die bestätigen das sogar. Selbst die Dämonen bestätigen es. Markus 3, Vers 11. Und wenn die unreinen Geister ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder und schrien und sprachen, du bist der Sohn Gottes. Der Sohn Gottes wird im Alten Testament in den Schriften geoffenbart und er wird im Neuen Testament erkannt, vom Vater übernatürlich bestätigt und selbst die Dämonen bestätigen es. Aus dem Stamm Juda. 1. Mose 49, 10. Nicht weicht das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg, bis das der Schilo kommt, dem gehört der Gehorsam der Völker. Hier ist diese Verheißung auf den Christus. Und dann wissen wir aus dem Geschlechtsregister, jetzt wissen wir jetzt zum Beispiel aus Lukas 3, Verse 23 und 33, er ist aus Juda. Also Jesus ist aus dem Stamm Juda. Und jetzt wird's präzise. Micha 5, Vers 1. Und du, Bethlehem Ephrata, dass du klein unter den Tausendschaften von Juda bist, aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Prophetie auf Christus, auf den Messias. Matthäus 2, Vers 1, als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war. Also, dass man sich das mal vorstellen kann, das war ein Kuhkaff mit 1000 Einwohnern. Und da legt der Heilige Geist seinen Finger drauf und sagt, da kommt er her. Wunder. Jesaja 35, 5 und 6. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und jauchzen wird die Zunge des Stummen. Und jetzt sitzt der Johannes im Gefängnis und fragt, lässt seine Jünger, also zu Jesus gehen und fragen, sollen wir auf einen anderen warten oder bist du es? Und Jesus gibt ihm die Antwort, was steht denn geschrieben? Und er zitiert Jesaja 35 und er sagt, guck mal, was passiert. Augen der Blinden werden aufgetan, Ohren der Tauben werden geöffnet, Lahme springen wie ein Hirsch, die Zunge der Stummen, ja, sie wird reden. Und dann haben wir diese Berichte. Und als der Dämon ausgetrieben war, redete der Stumme. Und die Volksmengen, die sagten, niemals wurde so etwas in Israel gesehen. Matthäus 9, Vers 33. Ja? Markus 7, Vers 35. Und sogleich wurden seine Ohren geöffnet und die Fessel seiner Zunge wurde gelöst. Und so geht es eins nach dem anderen weiter. Jesus heilt Blinde, er heilt Taube, er heilt Lahme. Es geht in der Person Jesu, in den Wundern, die er tut, geht Jesaja 35 in Erfüllung. Und übrigens, dann wird dieser Blinde, der von blind an geboren war, wo ja die Leute gefragt haben, wer hat denn da gesündigt, war er oder seine Eltern, der wurde durch die Mangel gedreht. Man hat ihn mehrfach befragt, weil die Leute wussten, wenn das Wunder passiert, dann ist es der Messias. Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Sacharja 9, Vers 9. Matthäus 21, 7. Sie brachten die Eselin und das Fohlen und legten ihre Kleider auf sie, und er setzte sich darauf. Und dann rufen sie, Hosanna, Sohn Davids. Da geht eine Prophetie in Erfüllung. Die Auferstehung. Dann, meine Seele wirst du dem Scheol nicht lassen, wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Grube sehe. Psalm 16, Vers 10. Apostelgeschichte 2, Vers 31. Hat vorausschauend von der Auferstehung des Christus geredet, dass er weder im Hades zurückgelassen worden ist, noch sein Fleisch die Verwesung sehe. Und ich sagte zu ihnen, wenn es recht ist in euren Augen, gebt mir meinen Lohn. Wenn aber nicht, lasst es bleiben. Und sie wogen meinen Lohn ab, 30 Silberschekel. Sacharja 11, Vers 12. Gott fragt, was bin ich euch wert? Matthäus 26, 15. Und er sprach, was wollt ihr mir geben? Und ich werde ihn euch überliefern. Sie aber setzten ihm 30 Silberschekel fest. Da sprach der Herr zu mir, wirf ihn dem Töpfer hin, also diese 30 Silberschekel, ja, diesen Wert, den herrlichen Wert, den ich ihnen wert bin. Und ich nahm die 30 Silberschekel und warf sie in das Haus des Herrn, den Töpfer, hin. Matthäus 27, Vers 5. Und er warf die Silberlinge in den Tempel und machte sich davon und erhängte sich. Sie hielten aber Rat und kauften dafür den Acker des Töpfers zum Begräbnis für die Fremden. Verraten? Für 30 Silberstücke, nicht Gold. Hingeworfen, nicht hingelegt. Ins Haus des Herrn, in den Tempel. 1:1. Von den Jüngern verlassen. Ja, Sacharja 13, Vers 7, schlage den Hirten, dass die Schafe sich zerstreuen. Markus 14, Vers 50, und sie verließen ihn alle und flohen. Jesaja 53, 5, doch er war durchbohrt um unserer Vergehen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Matthäus 27, Vers 26, und er gab ihnen den Barabbas los, Jesus aber ließ er geißeln und überlieferte ihn, damit er gekreuzigt wurde. Ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wangen den Raufenden, mein Angesicht verbarg ich nicht vor den Schmähungen und Speichel. Jesaja 50, Vers 6. Matthäus 26, Vers 67. Dann spien sie ihm ins Gesicht und schlugen ihn mit Fäusten, einige aber schlugen ihn ins Gesicht. Bis dahin, dass die Leute ihn angespuckt haben, geht es in Erfüllung. Denn Hunde haben mich umgeben, eine Rotte von Übeltätern haben mich umzingelt, sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Psalm 22, Vers 17. Lukas 23, 33. Und als sie an den Ort kamen, der Schädelstätte genannt wird, kreuzigten sie ihn dort, ihn und die Übeltäter, den einen zur Rechten, der anderen zur Linken. Zur Zeit, Psalm 22, kannte man die Kreuzigung noch nicht. Ja? An Füßen und Händen. Ja, so steht es da geschrieben. An Hände und Füße. Und es ist passiert. Darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen, und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen, dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen ließ. Jesaja 53, 12. Matthäus 27, 38. Dann werden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zu seiner Rechten, einer zu seiner Linken. Dann tut er Fürbitte für seine Peiniger. Kleidung wird verteilt und verlost. Sie teilten meine Kleider unter sich, und über mein Gewand werfen sie das los. Psalm 22, Vers 19. Und in Johannes 19, 23 lesen wir dann, die Soldaten nun nahmen, als sie Jesus gekreuzigt hatten, seine Kleider, machten vier Teile daraus. Und dann heißt es weiter, lasst es uns nicht zerreißen, sondern darum losen. Der Schrei der Verlassenheit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Psalm 22, Vers 2 geht in Erfüllung. Dass er die Hände in den, also seinen Geist in die Hände des Vaters befiehlt, Psalm 31, Vers 6. Dass seine Beine nicht gebrochen werden, er bewahrte alle seine Gebeine, nicht eines von ihnen wird zerbrochen, Psalm 34, 21. Erfüllung, Johannes 19, 33, sie brachen ihm die Beine nicht. Dann die Finsternis, Amos 8, Vers 9. Und man begab ihm bei Gottlosen sein Grab, aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod. Das ist Jesaja 53, Vers 9. Und dann lesen wir in Matthäus 27, dass ein reicher Mann von Arimathea, Josef hieß der, zu dem Pilatus ging und um den Leichnam bat und ihn in eine neue Gruft legte. Diese Prophezeiungen, die sind zu einem großen Teil der menschlichen Kontrolle komplett entzogen. Geburtsort. Dafür konnte Jesus nichts, wenn man das so sagen kann. Geburtszeit, Art der Geburt, der Verrat, die Art des Todes, die Reaktion der Menschen, Geißelung, Anspucken, Kreuzigung, Grablegung. Ich habe vorhin gesagt, 8 Merkmale braucht man, um einen zu identifizieren. Ich habe jetzt ein paar Merkmale gelesen. In der Person Christi gehen 332 Prophetien in Erfüllung. Jesu Kommen, die Tatsache, dass er gekommen ist, seine Göttlichkeit, seine Menschheit, sein Menschsein, sein vollkommenes Menschsein, seine vollkommene Gottheit, Göttlichkeit. Sein Vorläufer, Johannes der Täufer, Jesaja 40. Seine Geburt, also die von Jesus, seine Kindheit, die Tatsache, der Ort, die Anbetung der Weisen, die Flucht aus Ägypten, die Ermordung der Kinder, alles Prophetien. Sein Auftrag, sein Amt, seine Sendung, sein priesterlicher Dienst, die Bekehrung der Heiden, die Wunder, die Predigt, die Predigten, die Tempelreinigung, sein Leidensweg, die Passion, verworfen, Verfolgung, verraten, 30 Silberstücke, Tod des Verräters, Töpferacker, Flucht der Jünger, falsche Anklage, falsche Zeugen, Schweigen vor der Anklage, Spott, Beleidigung, Spucken, Schläge, Geißelung, geduldiges Ertragen, Kreuzigung, Gebet für die Feinde, Ausruf am Kreuz, also warum hast du mich verlassen, mit den Übeltätern, mit den Verbrechern zusammen gekreuzigt, dann die Naturereignisse, Verlosung des Gewandes, die Beine nicht gebrochen, seine Seite durchstochen, freiwilliger Tod, stellvertretendes Leiden, Grab bei einem Reichen, seine Auferstehung, seine Himmelfahrt. Alles Prophetien. Ich habe das jetzt nur so schlagwortartig gemacht, weil ich würde ein paar Stunden brauchen, um euch all diese Bibelstellen, die ich mir hier aufgeschrieben habe, euch zu zitieren. So, und wenn man sich das anschaut, dann stellt sich schon die Frage, wer ist Jesus gewesen? Und Markus 15, 39 berichtet von einem Ausspruch des Hauptmannes. Der sagt, als der Hauptmann, der ihm gegenüber stand, sah, dass er so verschied, sprach, wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Wer ist Jesus? Es gibt eigentlich nur die Möglichkeit, entweder ist Jesus geisteskrank gewesen, oder er war ein Betrüger, oder er war der, der er eben zu sein behauptet hatte. Und das ist Sohn Gottes, Gott im Fleisch gekommen. Napoleon hat etwas über ihn gesagt. Das möchte ich euch vorlesen. Das hat mich echt beeindruckt. Ich kenne die Menschen und ich sage euch, Jesus Christus ist kein Mensch. Oberflächliche Gehirne sehen eine Ähnlichkeit zwischen Christus und den Gründern von Königreichen sowie den Göttern anderer Religionen. Diese Ähnlichkeit existiert nicht. Zwischen dem Christentum und jeder anderen Religion besteht ein Abstand der Unendlichkeit. Alles an Christus erstaunt mich. Sein Geist beeindruckt mich zutiefst, sein Wille bringt mich aus der Fassung. Zwischen ihm und jedem anderen in der Welt gibt es überhaupt keinen Vergleich. Er ist wahrlich ein Wesen für sich. Seine Ideen und seine Gesinnung, die Wahrheit, die er verkündet, seine Überzeugungskraft lassen weder durch menschliche Organisation noch durch die Natur der Dinge sich erklären. Je mehr ich mich nähere, je sorgfältiger ich untersuche, alles steht über mir, alles bleibt erhaben, eine Erhabenheit, die mich überwältigt. Ich suche vergebens in der Geschichte nach etwas Ähnlichem wie Jesus Christus oder nach etwas, das dem Evangelium nahe kommt. Weder die Geschichte noch die Menschheit, weder die Zeitalter noch die Natur bieten mir etwas, womit ich es vergleichen oder erklären könnte. Napoleon. Entweder hat Jesus die Wahrheit gesagt oder wir brauchen nichts, was er gesagt hat, beachten. Aber wenn er die Wahrheit gesagt hat, dann ist eben jedes Wort eben auch Wort Gottes. Jesus hat zum damaligen Zeitpunkt ein ganz bestimmtes Verständnis über die alttestamentlichen Schriften gehabt. Er hat nämlich die alttestamentlichen Schriften, so wie wir sie heute im hebräischen Text haben, hat er anerkannt. Diese Zusammenstellung der fünf Bücher Mose bis hin zum letzten Propheten. Er hat diese Schriften anerkannt. Er geht umher und sagt, Lukas 24, 44, das mal exemplarisch, dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht in dem Gesetz Mose und in den Propheten und in den Psalmen. Die Einteilung damals war die Gesetz Mose, Propheten und Psalmen. Das umfasste den gesamten alttestamentlichen Kanon, wie wir ihn heute haben. Und dann sagt er an einer anderen Stelle, also Lukas 11, Vers 51, von dem Blut Abels an bis zu dem Blut des Zecharia, der zwischen dem Altar und dem Haus umkam. Ja, ich sage euch, es wird von diesem Geschlecht gefordert werden. Jesus anerkennt den ersten Märtyrer des Blut Abels bis zum Propheten Zecharia, das ganze Alte Testament als kanonisch, also als Wort Gottes. Der Punkt ist, dass diese Zusammenstellung dieser Schriften, die wurde anerkannt, die war anerkannt, die war ja auch unter den Juden anerkannt und Jesus selbst als der Sohn Gottes anerkennt sie als Wort Gottes. Und das ist deswegen wichtig, weil an der Person Jesu macht sich's halt fest. Wenn Jesus ein Geisteskranker war, dann braucht man darauf nicht hören. Aber wenn er Sohn Gottes war und Gott selbst im Fleisch, dann ist das, was er sagte, eben die Wahrheit. Und dann ist das, was wir hier haben, eben Wort Gottes. Die Bücher des Alten Testamentes, die wurden anerkannt, die waren anerkannt. Und in Bezug auf das Neue Testament ist es so, dass Jesus sagt, Johannes 16, Vers 13 steht das, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkündigen. Jesus gibt den Jüngern mit, der Heilige Geist, den ich senden werde, der wird euch in alle Wahrheit leiten und dann werdet ihr verkündigen. Und genau das ist passiert. Epheser 2, Vers 20, ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst der Eckstein ist. Und dann verharrten diese Leute, Apostelgeschichte 2, Vers 42, verharrten sie in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Und Paulus geht so weit, dass er in 1. Korinther 2, Vers 13 sagt, dass das, was er lehrt, etwas ist, was Worte gelehrt durch den Geist Worte, die er ausspricht, sind Worte, die er vom Geist empfangen hat. Davon reden wir auch nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Dann erscheint Jesus diesem Paulus und er sagt Folgendes: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Apostelgeschichte 26, 14 bis 18. Und Paulus fragt, wer bist du? Und er sagt er, ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber richte dich auf und stell dich auf deine Füße, denn hierzu bin ich dir erschienen. Ja, wozu? Hierzu, dich zu einem Diener und Zeugen zu verordnen, was du gesehen hast. Wie auch dessen, worin ich dir erscheinen werde. Ich werde dich herausnehmen aus dem Volk und den Nationen, zu denen ich dich sende, ihre Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Also Jesus gibt den Aposteln Auftrag und Botschaft zur Verkündigung. Und er verbirgt sich mit dem Heiligen Geist dafür, dass das, was da passiert, Wort Gottes ist. Er erscheint dann dem Johannes auf Patmos und gibt ihm die Offenbarung, Wort Gottes. Schreib auf, was du siehst und hörst. Das sind nicht irgendwie eigene Ideen oder Interpretationen, die der aufschreiben sollte. Jesus anerkannte das Alte Testament, ja, was über mich geschrieben steht im Gesetz Mose und den Propheten und den Psalmen. Und er bestätigt in die Zukunft durch den Heiligen Geist, dass er die Apostel lehren wird und ihnen die ganze Wahrheit lehren wird, dass auch das, was dann entstehen wird, die neutestamentlichen Schriften, von ihm sind, von Jesus. Wenn Jesus der Sohn Gottes ist, und das glaube ich, wenn er also Gott im Fleisch gekommen ist, vollkommen Mensch und vollkommen Gott, dann ist das, was er sagte, zuverlässig. Und dann ist die einzige Frage, die wir noch haben, ist das, was er sagte, das, was wir heute überliefert haben? Und die Antwort ist ja. Über die Talmudisten, über die Masoreten haben wir Abschriften, die sich über diese Entdeckungen Qumran decken mit dem, was damals passiert ist. Es ist der Text, den die damals hatten, der Text, den wir heute haben. Übrigens, die Septingua ist die griechische Übersetzung des Alten Testamentes und die wurde 250 vor Christus geschrieben. Jetzt ist es einleuchtend, dass man eine Übersetzung nicht machen kann, wenn man den Text, den man übersetzen will, nicht hat. Ja, das heißt, die Tatsache, dass die Septingua 250 vor Christus geschrieben wurde, ist ein Beweis dafür, dass es diesen hebräischen Text 250 vor Christus schon gab. Und zwar die Prophetien schon gab. Die wurden nicht irgendwie später da reingebastelt. Die waren schon da. Das ist schon absolut erstaunlich. Zum Schluss. Ein Wissenschaftler, Peter Stoner, der hat mal eine Wahrscheinlichkeit berechnet. Er hat sich gefragt, wie zufällig ist denn das oder wie wahrscheinlich ist denn das, wenn 8 Prophetien in Erfüllung gehen. Und da hat er ausgerechnet, 10 hoch 17. 1 zu 10 hoch 17. Also, dass wir mal eine Vorstellung davon bekommen. Ja? Also 10 hoch 2 ist 10 mal 10. Ja? Also Hundertstel. 10 hoch 3 ist Tausendstel. 10 hoch 6 ist Millionstel. Also 1 zu 10 hoch 17, also 10 hoch 15 ist ein Billiardstel. Ich weiß gar nicht, welche Wörter es danach gibt. Ja? Dann hat er sich hat er ausgerechnet, was passiert bei 48 Prophetien. Da ist er bei 1 zu 10 hoch 7. Entschuldigung, 1 zu 10 hoch 157. Bei 48 Prophetien. In der Person Jesu gehen nicht 8 Prophetien in Erfüllung, nicht 48, sondern 332. Also wenn wir das, was Jesus sagt, ablehnen, kann man machen. Aber dann muss man alles, was jemals in der Geschichtsschreibung überliefert worden ist aus der Antike, auch ablehnen. So konsequent muss man dann sein. Gott hat sich über die Jahrhunderte wirklich alle Mühe gegeben, Jesus nicht einfach im luftleeren Raum erscheinen zu lassen. Es war eben nicht so, dass Jesus da eines Tages gekommen ist und gesagt hat, ach übrigens, ich bin der Messias, hallo, ich bin da. Sondern Gott gibt hunderte Prophetien auf Jesus bezogen, damit er, wenn er jetzt in der Geschichte kommt oder kam, geglaubt werden kann. Du kannst es nicht machen, in Bethlehem geboren zu sein, aus dem Stamm Juda. Du kannst diese Dinge einfach nicht machen. Du kannst nicht in dieser Art und Weise leben und sterben, es sei denn, er ist es. Also möchte ich euch ermutigen, dass unser Glaube auf Tatsachen beruht. Der steht nicht im luftleeren Raum. Wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, sondern unser Glaube beruht auf Tatsachen. Und deswegen können wir gewiss sein, dass der Glaube aus dem Wort Christi kommt. Wir haben das Wort Christi in Zuverlässigkeit in den Schriften, die uns heute zur Verfügung stehen, aus denen entsprechende Übersetzungen gemacht werden. Über die eine oder andere Übersetzung kann man sich vielleicht Gedanken machen. Da ist es gut, dass man verschiedene Übersetzungen vergleicht, um zu schauen, ist das, was da im Urtext steht, richtig für unsere Ohren übersetzt? Aber das Herrliche ist, wir haben den Urtext, wir haben dieses Wort, das Jesus als Wort Gottes anerkannt hat. Amen.